wenn man bewusst mit so einem Vorbild arbeitet, dann kann es ja auch als Student sein, dass man sich sagt, boah, diese Bilder sind ja schrecklich, fürchterlich, toll, was man daraus machen kann.
Hörforum, der Podcast über Kunst. Vom Mädler Art Forum, Kunstraum für Leipzig.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Eva Gehling und ich unternehme heute einen Ausflug zu Amor und Psyche. Unter diesem Titel sind in der Ausstellung Passanten im Mädler Art Forum Werke von Studierenden der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst und des Deutschen Literaturinstituts Leipzig zu sehen.
Ich bin Leni, ich studiere Malerei und Grafik, inzwischen in der Fachklasse von Professor Michael Riedl.
Ich bin Leon, ich bin auch an dem Projekt beteiligt, ich studiere im vierten Jahr Malerei Grafik bei Manuel Schröter.
Ich heiße Stefanie Marx und ich bin die technische Leiterin für die Holzschnittwerkstatt.
Die Beschäftigung mit Amor und Psyche, also mit einem antiken Märchen, würde ich nicht unbedingt mit jungen Kunststudenten von heute in Verbindung bringen. Natürlich interessiert mich, wie dieses Projekt entstanden ist.
Also 2020 war das 100. Todesjahr von Max Klinger, der 1920 gestorben ist, eben ein bedeutender Leipziger Künstler. Und das war dann für unsere Hochschule der Anstoß, eine Grafikmappe zu machen.
Zeit für einen kleinen Einwurf. Der 1857 in Leipzig geborene Max Klinger war ein in seiner Zeit einflussreicher Maler, Bildhauer und Grafiker. Auch heute noch bekannt ist er vor allem für seine Radierzyklen. Für diese Radierzyklen schuf er mehrere Radierungen, also grafische Arbeiten in der Technik des Tiefdruckes, zu einem Thema. Adam und Eva zum Beispiel war so ein Thema, aber auch zum antiken Märchen Amor und Psyche.
Und das Format der Mappe an sich, das ist schon eine Reminiszenz an Klinger, der eben sehr viele von diesen bei ihm meistens radierten Mappenwerken publiziert hat. Auch so ein bisschen ein anachronistisches Format, das ist auch so ein bisschen schwierig. Es ist ein sehr intimes Format, das sich schlecht irgendwo großflächig aufhängen lässt, sondern ist eher so zum Durchblättern gedacht. Und es gab die Überlegung, naja, man könnte jetzt im Stile Klingers arbeiten, so ein bisschen angelehnt an diese ganz feine Jugendstilart. Oder man macht auch was Eigenes und bedient sich eher so dieses historischen Formates. Und das haben wir dann gemacht.
Was heißt wir in dem Fall?
Also so zwischen 30 und 40 KünstlerInnen aus der HGB und ungefähr 5 aus dem Deutschen Literaturinstitut.
Wie kamst du dieser Zusammenarbeit?
Das liegt daran, dass wir uns mit dem eben mit diesem Grafikzyklus von Klinger beschäftigt haben, Amor und Psyche, der auf einer antiken Geschichte beruht und dementsprechend auch eine Textgrundlage hat. Und wir quasi als bildende KünstlerInnen uns mit den Grafiken befasst haben und eben die KünstlerInnen aus dem Literaturinstitut sich mit der Textgrundlage befasst haben und da auch sehr neue Interpretationen gefasst von vielleicht auch nur ganz kleinen Randnuancen aus der Ursprungsgeschichte, die dann die Grundlage für eine eigene, neue Interpretation gegeben haben.
Ich habe natürlich vorher auch mal, um mich noch mal ein bisschen auf den neuesten Stand zu bringen, gegoogelt, Amor und Psyche. Es gibt unglaublich viele Darstellungen, die alle in diese sehr realistische Abbildung gehen. Teilweise schrammen sie auch sehr hart am Kitsch vorbei. Also diese Gefahr besteht ja immer. Oder ihr habt euch ja da ein ziemlich mutiges Thema gewählt. Wie seid ihr denn damit umgegangen eigentlich, mit diesen Bildern, die praktisch bei diesem Amor- und Psyche-Stoff schon im Kopf existieren oder in der Welt, in der Kunstgeschichte?
Also ich habe mich da irgendwie eher auf die Stimmungslage der Figuren konzentriert, also speziell Psyche, die ja einfach einiges durchmacht in dieser Geschichte, die ausgestoßen wird von ihrer Familie und quasi zwangsverheiratet wird und ja weggesperrt und dann ausbricht. Und also es gibt so ganz viele auch dramatische Wendungen immer wieder. Letzten Endes ein wunderschönes Happy End auch. Genau, und eine Sequenz beispielsweise ist, dass sie so verzweifelt ist aufgrund ihrer Lebenssituation, dass sie versucht, sich das Leben zu nehmen, sich ins Meer stürzt, um ja zu ertrinken, das Meer das aber nicht zulässt und sie wieder zurück aufs Land gibt. Und dieser Moment hat mich besonders interessiert, so der, ja, sowohl der Wunsch des Suizides als auch eben die Vereitelung und dann das Weiterleben müssen, aber es auch schaffen und wie sich an dem Punkt dann doch irgendwie auch alles zum Guten wendet. Und dementsprechend konnte ich da natürlich auch alles mitmachen. Also das ist ja dann auch keine veraltete Geschichte mehr, wenn man sich eher auf die Gefühlslage konzentriert. Das ist eben auch das Schöne an diesen Tragödien, die eben einfach nichts an ihrer Aktualität verlieren, sofern man eben die Zeit und das Medium vielleicht anpasst oder die Darstellungsweise. Aber das, was erzählt wird, passiert heute noch ganz genauso.
Ist es für dich auch so gewesen, also dass du darin allgemeingültige Themen entdeckt hast, die auch für dich relevant sind?
Sowohl als auch. Also es gibt bei den Grundthemen der Geschichte eben viel von diesem Allgemeingültigen. Ein interessantes Phänomen war, eben weil du auch diese vielen zahllosen Adaptionen, eben zum Teil auch wirklich kitschigen, angesprochen hast, dass diese Geschichte ja immer wieder neu erzählt wurde. Und wir sind eben ganz gezielt zu dieser sehr alten Adaption von Apuleius, also was ist das, irgendwie 1. Jahrhundert oder sowas, also wirklich aus griechisch-römischer Zeit gegangen, weil wir gerade mal auch einen Sinn für diesen Originaltext bekommen wollten. Und wenn man da reinguckt, man hat vielleicht so grobe Motive von diesem Mythos im Hinterkopf, man kennt ja die Bilder, man kennt irgendwie so den Widerhall von der Geschichte. Wenn man sich das Original anguckt, merkt man erstmal, was da für absurde Details drin sind. Also es war auch viel Unerwartetes darin. Eben die besondere Realisierung dieser Geschichte, die ist dann doch wieder völlig anders als diese Adaption. Und bei der Überlegung, wir machen was mit Klinger irgendwie, wir gucken uns mal an, setzen uns mit Klingers Grafik auseinander, blieb uns eigentlich nur diese Geschichte übrig von diesem ungefähr halben Dutzend an Klingers Grafikzyklen, ist das der einzige, der ein literarisches Vorbild hat. Das heißt, bei allen anderen hätten wir uns nur mit Klinger beschäftigen können, aber bei diesem eben mit dieser Vorlage, mit dem Original, mit diesem ganzen Reichtum an Reflexionen. Wir haben uns aber, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt nur für mich spreche oder auch für andere, gar nicht so sehr mit bisherigen bildnerischen Adaptionen der Geschichte auseinandergesetzt und die vielleicht sogar bewusst so ein bisschen an den Rand gerückt, und maßgeblich war viel mehr eben, dass wir uns diese Geschichte angucken.
Und du als Leiterin für Holzschnitt, spielt denn Klinger für dich eigentlich eine Rolle in deiner Lehre auch?
Um ganz ehrlich zu sein, relativ wenig. Weil wenn man jetzt die Sachen auch begleitet von Studierenden, was da entsteht und was man also macht, dann rückt das, was mit den Professoren noch zusammen entwickelt wird. Ich als technische Leiterin spreche relativ wenig über inhaltlichen Bezug und diese ganzen Sachen, sondern wirklich dann direkt über die Umsetzung und wie was entstehen kann. Insofern hat Klinger keine besonders große Rolle oder spielt Klinger jetzt nicht, ne, Leon?
Ja, da fällt mir nur ein, also wenn man sich so ein, also wenn man bewusst mit so einem Vorbild arbeitet, dann kann es ja auch als Student sein, dass man sich sagt, boah, diese Bilder sind ja schrecklich, fürchterlich, toll, was man daraus machen kann.
Und war es so?
Naja, also ich habe in der Radierung gearbeitet und mich jetzt nicht so extrem an so einen Klingerstil angelehnt, aber jetzt auch nicht so ein krasses Gegenteil davon gemacht. Und ich bin rumgeschwommen ohne Ende. Ich habe, glaube ich, dreimal mit einem neuen Thema angefangen und irgendwann war es das dann halt. Das hat sich so ergeben. Also es hat sich wahnsinnig lang gezogen. Ich dachte mir, boah, bin ich im Verzug. Aber da war es immer noch 2019.
Okay, wir reden.
Ich glaube, eine große Rolle spielten Ornamente und Rahmen, Ornamente. Und dann kann man ja diese zu seinen eigenen Bildern schon allein, wenn man dann solche Fragmente oder solche Spielereien mit reinbringt, kann man wieder einen Bezug herstellen. Und auch was Leni vielleicht gesagt hat, ob das jetzt alte Medien sind, Radierung, Holzschnitt sind natürlich auch alte Techniken, aber man füllt die mit dem Leben an, was man eben in sich trägt. Und man setzt es heute um. Insofern sind die Medien so brandaktuell wie die Sachen, die uns bewegen.
Ja, das stimmt. Und ich erinnere mich, zu meiner Studienzeit haben wir uns tatsächlich auch an Klinger abgearbeitet, logisch, weil er ja auch der große Leipziger Radierkünstler ist. Und ich hatte anfangs auch meine Probleme, weil das ja doch eine sehr spezielle Art ist. Ich habe damals auch den ketzerischen Satz gesagt, also für mich ist das nichts, ich finde das kitschig. Und Professor Ulrich Hachuller lächelte nur weise und sagte, ja, da kommen Sie schon noch hin. Und wenn ich mir gerade auch verglichen mit den anderen, mit den vielen, vielen Darstellungen, die ich vorhin angesprochen habe im Internet, diesen Zyklus von Klinger anschaut, der ist ja schon wahnsinnig modern für seine Zeit in der Art und Weise, wie die umgesetzt sind, wie auch die Motive neu gefunden sind. Was will ich jetzt fragen, wie ging es euch damit?
Also ich kann mich erinnern, dass wir auch zu Beginn des Projektes im MDBK waren, in der im Magazin und wirklich auch die Originale sehen durften und noch einige andere Arbeiten. Und ich habe auf jeden Fall immer auch diesen Gedanken im Kopf, dass das jeweils hochaktuell war in der Zeit, wo es entstanden ist. Und das ermöglicht mir dann eben auch, damit sehr frei umzugehen.
Leni hat sich entschieden, ein Künstlerbuch im Linolschnitt herzustellen.
Trotz dessen bin ich jetzt auch tatsächlich in der Malereifachklasse, die am entferntesten von Radierung und Holzschnitt nur sein kann. Also da malt kaum noch jemand und auch ich arbeite mit allen möglichen anderen Medien und dieses Projekt hat tatsächlich mich ganz persönlich immer wieder so da dann auch in den Holzschnitt beispielsweise zurückgeholt, weil ich das einfach dann immer weiter gemacht habe jetzt, damit es dann doch mal zu einem Ende findet. Und irgendwie ist es auch ganz nett, sich immer mal wieder nach hinten umzudrehen, denke ich, und zu schauen, wo man da so herkommt und wer alles schon was gemacht hat. Und ja, ich weiß nicht, ich muss jetzt nicht arbeiten wie Klinger, aber ich kann ihn ja trotzdem anerkennen als wirklich bedeutenden Künstler seiner Zeit. Und auch von dem haben wir sicher alle viel irgendwie mitgenommen, gerade wenn wir hier an dieser Hochschule studieren. Da ist Tradition ja auch ein wichtiges Thema.
Zurück zur Grafikmappe, das hast du ganz am Anfang schon erwähnt. Das ist ja eigentlich ein sehr, sehr fast vergessenes Medium eigentlich. Die Grafikmappe hat umweht so ein bisschen der Odem des Altmodischen oder des Vergeblichen eigentlich. Denn wer schaut sich heutzutage so eine Grafikmappe an?
Naja, das versuchen wir auch noch rauszukriegen. Man muss das ja machen, man muss die Dinger ja in die Welt bringen und dann guckt sich das vielleicht auch jemand an. Das Format, das hat ja künstlerisch auch einfach Vorteile. Ich schwärme total für dieses Sequentielle, wie es ein Buch oder eine Mappe hat. Die Möglichkeit, so eine Serie ganz klar geordnet und gefügt zu haben, wo man ja über mehrere Bilder auch sowas wie einen Spannungsbogen oder sowas aufbauen kann, wo man Bilder ganz gezielt miteinander kommunizieren lassen kann. Wenn man das mit Malereien macht, hat man am Ende vielleicht doch nicht so beliebig viel Einfluss darauf, wie die jetzt in der Ausstellung hängen, wie die vielleicht mal auseinandergerissen werden oder so. Und gegenüber dem Buch ist die Mappe noch ein Kompromiss, dass man es noch ein bisschen leichter an die Wand bringen kann und noch ein bisschen vielfältiger zeigen auf verschiedene Arten. Und das Buch, das ist natürlich wirklich, man kann es eigentlich nur blättern und das ist was Wunderbares, aber es ist sehr widerständig und nicht so einladend.
Und für dich ist das Buch etwas, wo du denkst, du machst da gerne noch mal mehr davon?
Ja, das Buch an sich, das interessiert mich schon sehr, eben aufgrund dessen, dass ich sowohl selbst auch schreibe und mich einfach viel für das geschriebene Wort interessiere, als auch eben, was Leon gerade meinte, so diese Möglichkeit der Zusammenstellung. Also ich finde, es ist auch so ein bescheidenes Format. Ich habe eben auch schon viel gemalt früher und ich weiß bis heute nicht, wohin mit den ganzen teilweise wirklich großen Bildern. Und die Vorstellung, so eine Reihe von Büchern in einem Regal zu haben, gerade in einer Zeit, wo irgendwie alles zu viel und überfordernd und es gibt ja auch einfach von allem zu viel und so ein Buch hat irgendwie ja so eine bezaubernde Bescheidenheit, finde ich. Und ich kann meine Ausstellung, wie ich sie gerne hätte, in so ein Buch packen und dann steht eben trotzdem alles zusammen, so wie es sein soll.
Ich sag noch, ein Vorteil von so einer Mappe ist natürlich dadurch, dass es auch technikübergreifend ist. Also sowohl Lithografie als auch Radierung, als auch Holzschnitt, Siebdruck. Es sind alle Techniken dabei und es ist natürlich gut, wenn man sowas in der Mappe hat, was einfach wie so ein kleines Sammelbecken von kleinen Schätzen ist.
Die druckgrafischen Techniken, die Werkstattleiterin Stefanie Marx hier erwähnt, haben in der Ausbildung an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig einen hohen Stellenwert und eine lange Tradition. Bereits 1877 wurden an der Hochschule, damals noch Königliche Kunstakademie und Kunstgewerbeschule, erste Werkstätten für zum Beispiel Holzschnitt oder Kupferstich gegründet. Heute gibt es Werkstätten für Radierung, Holzschnitt, Siebdruck, Lithografie, aber auch für Handsatz und Bucheinband. Leon habe ich gefragt, was er an den künstlerischen Drucktechniken besonders mag.
Na, das ist ja für jede Technik speziell, die ganze Haptik, also im Hochdruck ist es der Abdruck ins Papier, die Schichtung der Farbe, in der Radierung ist es dieses maximal tiefe Schwarz, die Oberfläche, die ja was von einem Gebirge haben kann auf dem Papier, wenn man da mal drüber fühlt, diese Brillanz im Siebdruck, das kann man alles nicht leicht ersetzen Das sind alles Stärken der jeweiligen Technik. Und wenn man eine Weile mit dieser Technik arbeitet, dann weiß man die zu schätzen irgendwann und will die nicht mehr missen.
Dass wir die Technik hier so weiterleben und einfach täglich damit zu tun haben. Die Werkstätten sind in einem Top-Zustand. Hier kann gut gearbeitet werden. Wir haben hervorragende Bedingungen. Es kommt dann irgendwie nicht so vor, als würde man was ganz Tradiertes machen, sondern wir arbeiten damit jeden Tag und damit ist es lebendig und schön. Und ich glaube, was Schöneres können wir der Technik oder der Grafik gar nicht antun.
Und sie euch.
Und sie uns. Sie belebt uns, ja.
Ja, und ich denke, es ist ja auch also es wird ja immer wieder auch festgestellt, dass es einfach wichtig ist, für menschliche Wesen mit den Händen zu arbeiten und eben das nicht gesund ist, also wirklich ausschließlich im Digitalen sich zu bewegen. Ich weiß nicht, ich persönlich bin da auch so ein bisschen auf dem Grat immer unterwegs von Infragestellen und Wertschätzen, aber also so von wegen Tradition und alte Technik und neue Technik, aber gerade auch so diese Widerstände von so einem Holz, wo man durch muss oder so eine Walze, die man irgendwie bedienen muss, im Gegensatz zu Photoshop. Also diese Widerstände haben ja auch eine große Qualität und auch wieder einen Einfluss auf die eigene Arbeit und das Endprodukt, das es im Digitalen nicht gibt, weil das macht immer genau das, was du ihm sagst, was es tun soll. So. Also ich denke und hoffe, das wird niemals ganz verschwinden und schon gar nicht hier an dieser Hochschule. Dafür sind wir auch irgendwie so ein bisschen da, glaube ich.
Okay, danke schön. Wollen wir es dabei belassen?
Ja.
Ja.
Sie hörten Hörforum, der Podcast über Kunst vom Mädler Artforum Kunstraum für Leipzig, eine Initiative der Stadt-Dehmer-Stiftung.